Es hat gewisse Vorteile, mit Bargeld durch die Gegend zu rennen. Wenn da niemand zuguckt, ist es schwer nachzuvollziehen. Es hat aber auch gewisse Vorteile, sich gut zu verstecken in der Kryptowelt, wenn wir keine guten Ansätze haben. Es gibt natürlich Täter, denen wir nicht auf die Schliche kommen.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Werbung. Bevor wir in die heutige Folge starten, habe ich noch was richtig Wichtiges für euch. Wenn ihr schon mal von Kryptobetrug gehört habt oder vielleicht sogar schon selbst betroffen wart, dann solltet ihr die Kollegen von AQ Forensics kennen. Die Experten für digitale Forensik, Betrugsprävention und Blockchain-Analysen helfen dabei, wenn ihr verlorene Gelder wieder aufspüren möchtet und Täter identifizieren müsst. Egal ob für Privatpersonen, Unternehmen oder Behörden, AQ Forensics bringt Licht ins Dunkle der digitalen Finanzwelt. Schaut doch einfach mal vorbei auf www.aq-forensics.com, also www.aq-forensics.com, und erfahrt, wie sie euch dabei helfen können, sicher durch den Kryptospace zu navigieren. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds. Ich freue mich total, dass ihr heute wieder bei der Folge mit dabei seid. Und ich freue mich heute besonders, dass ich als Novum zwei Gäste anstatt nur einen Gast habe, wie sonst bisher bekannt. Und ich freue mich besonders, dass wir so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können auf ein Thema, was viele, viele da draußen interessiert. Das Thema Crypto-Crime ist was, was immer sehr oft da draußen geteilt wird, worüber es viele Mythen gibt. Und ich denke, heute können wir mit unseren beiden Gästen ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Und ich freue mich total, heute Jana Ringwald und Nils von Schönreich-Karolath dabei zu haben. Hallo ihr zwei.
Hi Erik, danke dir.
Grüß dich Erik, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, wir starten wie in jedem anderen unserer Podcasts auch. Wer bist du oder wer seid ihr und was macht ihr? Und ich würde sagen, Ladies first. Jana, magst du starten?
Mag ich. Ja, mein Name ist Jana Ringwald und ich bin Oberstaatsanwältin bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main und leite dort bei der ZIT, der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, das Team Cybercrime einerseits und bin Leiterin der Verwertungsstelle für virtuelle Währungen der hessischen Justiz.
Vielen Dank. Was du da genau machst und was da dahinter steckt, schauen wir uns gleich an. Genau, perfekt. Super. Nils.
Ja, mein Name ist Nils von Schönreich-Karolath. Ich bin Chief Revenue Officer bei der Tradiers. Die Tradiers ist ein Tech-Arm vom Bankhaus Scheich und wir gehören zu Europas größten regulierten Händlern, Kryptohändlern im Bereich OTC-Trading, Market-Making. Das heißt, wir ermöglichen es Banken, Financial Institutions, Corporates, High Net Worth Individuals und klassischen Apps wie beispielsweise Trade Republic, dass sie eben ihren Kunden Kryptohandel anbieten können.
Sehr, sehr spannend. Wer OTC jetzt eventuell noch nicht kennt, das ist Over the Counter. Das heißt, ich komme mit meinen Kryptos zu euch, wenn ich es mal ganz plastisch sagen darf. Und du gibst mir Fiat oder ihr gebt mir Fiat dafür. Ist das so richtig?
Ja, du bist allerdings eine Privatperson. Deswegen können wir das nicht zusammen machen. Außer du hättest ein großes Family Office, was ich dir wünschen würde. Wir agieren tatsächlich ausschließlich mit institutionellen Spielern.
Okay,
also wir haben Endkundenkontakt nur B2B2C.
Okay, also High Net Worth Individuals an der Stelle nicht.
High Net Worth Individuals auch. Aber wie gesagt, dafür musst du dann schon so eine Art Family Office.
Okay, perfekt, super. Dann arbeiten wir da dran noch und ich melde mich dann später nochmal bei dir.
Gerne.
Perfekt. Also erstmal vielen Dank für das Intro. Ich finde die Kombination super. Ihr habt auch schon eine gewisse Historie miteinander. Warum und wieso, kommen wir auch gleich dazu. Aber viel, viel spannender für mich und ich glaube auch für viele Hörerinnen und Hörer da draußen. Wie ist denn eigentlich eure private oder persönliche Journey in Richtung Krypto? Wie seid ihr dazu gekommen? Wann hattet ihr das erste Mal Berührungspunkte damit? Jana, ich spiele den Ball zuerst wieder zu dir.
Ja, bei mir tatsächlich beruflich. 2017 hatte ich zum ersten Mal mit Kryptowährungen zu tun, und zwar dergestalt, dass in einem hessischen Verfahren ein Ermittler tatsächlich 100 Bitcoin sichergestellt hatte und sich der hessischen Justiz die Frage stellte, was man mit denen nun anstellen würde. Damals hatte der Beschuldigte in dem Verfahren darauf verzichtet. Das ist für uns Juristen immer ein besonders angenehmer Zustand, weil das Eigentum an den wie auch immer gearteten digitalen Werteinheiten, die wir da hatten, eben auf den hessischen Staat übergegangen war. Und dann war die Frage, was machen wir mit denen? Und damit war ich beauftragt worden vor 7 Jahren, und so kam ich zu Kryptowährung.
Okay, also professioneller Hintergrund. Okay, Nils, wie war es bei dir?
Ich habe mich tatsächlich privat mit dem Thema Krypto auseinandergesetzt und bin seit 2016 sozusagen in dieses Rabbit Hole reingefallen. Hab mich, damals gab es noch keine Bücher zu dem Thema großartig. Das heißt, ich habe mich erstmal über YouTube weitergebildet. Ich habe auf dem Campus was davon gehört. Und wobei, am Campus habe ich schon 2014, 15 was da gehört, aber habe mich dann nicht weiter damit beschäftigt. Dann kam das Thema wieder auf. Habe mich dann eben eingelesen, habe versucht, eben Videos zu schauen, habe dann gesehen, dass es bei einer zypriotischen Universität, der Uni Nicosia, einen sogenannten MOOC gibt, also einen Mars Open Online Kurs, den man kostenlos belegen konnte, um wirklich die Mechanik von Kryptowährung zu verstehen. Etwas, was ich auch heute noch jedem ans Herz legen kann, weil viele Leute, die heute über Krypto reden, tatsächlich nur noch oberflächlich Bescheid wissen. Früher hatte man sich da wie selbstverständlich auch in die Mechaniken reingefuchst. Und das Thema hat mich dann nicht losgelassen. Ich habe beruflich was ganz anderes gemacht. Ich habe in der Beratung gearbeitet für einen Wirtschaftsprüfer im Bereich Bankenregulierung. Bin dann in ein Family Office gewechselt und kam da dann das erste Mal beruflich tatsächlich auch mit Krypto in Berührung, weil der Besitzer des Family Office sich gewünscht hat, was im Bereich Tokenisierung zu machen. Und da habe ich gesagt, gut, das kann ich mir angucken. Ich kenne mich mit Kryptos aus. Und ein Jahr später waren wir weltweit das erste börsengelistete Unternehmen, was einen digitalen Zwilling seiner Aktie auf der Blockchain hatte. Darum habe ich mich gekümmert. Ich habe das Projekt geleitet. Danach habe ich mich selbstständig gemacht. Das Bankhaus Scheich, wie eben schon erwähnt, die übergeordnete Instanz zur Tradias, die regulatorische Umbrella sozusagen, war einer meiner Kunden. Und als das Bankhaus Scheich dann gesagt hat, wir wollen das Ding nicht nur als Side-Business machen, sondern groß aufziehen mit einer eigenen Entität, mit der Tradias, wir wollen eine eigene Bank gründen, habe ich gesagt, da möchte ich ganz gerne dabei sein und war eben dann einer der ersten Mitarbeiter.
Also auch schon beide relativ lang. 16 und 17 ist ja doch schon einige Zeit, in der man wahrscheinlich einige spannende Fälle, gerade auch Jana aus deiner Sicht, so mit auf dem Tisch hatte. Also 100 Bitcoin, ich meine ja, also der eine oder andere würde sich wünschen, jetzt auch 100 Bitcoin zu haben zum aktuellen Kurswert. War damals noch ein bisschen weniger wert, aber was hat man dann damit gemacht? Also wie waren so die ersten Berührungspunkte? Das heißt, ein Ermittler hatte da jetzt gesehen, okay, es gibt irgendwo 100 Bitcoin. Wie hat er das überhaupt festgestellt? Hat derjenige gesagt, hallo, das hier, ich habe 100 Bitcoin, bitte nehmt sie. Ja, so wird es nicht gewesen sein. Das heißt, ihr wart in Ermittlung und dann ist das irgendwo, sagen wir mal, bei Durchsuchung, oder wie kann ich mir das vorstellen als Unwissender von außen, was da so passiert?
Ja, tatsächlich war das ein Fall, in dem in der Durchsuchungssituation der Zugriff grundsätzlich ermöglicht wurde, aber die Passwortfreigabe auch durch den Beschuldigten erfolgte. Also wir, auch wenn wir da sicher später erst noch zu einsteigen, haben natürlich verschiedene Möglichkeiten, an Kryptowährungen zu geraten. Und hier war es ein bilaterales Vorgehen. Also wir hatten keinen Provider mit drin. Es war auch nicht zu schwierig, sondern der hatte ein Interesse daran, auch uns etwas zu geben, damit das etwas besser für ihn läuft. Und das war auch schon vor 2017, also wenige Jahre davor. Also es war einer der ersten Stunde aus unserer Sicht. Naja, und dann waren die eben auf einem Polizeiwallet, und das auch ein Weilchen, bis man sich darüber im Klaren wurde, dass die zu verwerten sind. Tatsächlich gibt es eine ziemlich versteckte Norm in der Strafvollstreckungsordnung, die sagt, dass solche Währungen zu verwerten sind. Und da stellt sich natürlich der Justiz, die ein bisschen älter ist als Kryptowährungen, die Frage, wie machen wir das? Und diese Frage hatte ich damals zu klären.
Sehr, sehr spannend. Also bei mir würde die erste Frage schon losgehen. Es lag auf einer Polizeiwallet. Ich kann mir vorstellen, alleine dieser Prozess ist schon super spannend. Ich kenne das von vielen Unternehmen, ja, die sich super schwer damit tun. Wie machen wir das jetzt? Ja, setzen wir da selbst eine Wallet auf? Wie sichern wir das ab? In der Behörde stelle ich mir das 1000-mal schwieriger vor. Also wie habt ihr euch den Themen angenähert? Ich sag mal, du bist ja da federführend in dem Thema höchstwahrscheinlich. Gerade auch, wie habt ihr euch weitergebildet? Was waren da so eure Ansätze, an das Thema heranzugehen und sich damit, ja, vertrauter zu machen?
Also der Druck kam mit den Fällen. Es gibt, sagen wir mal, gesetzgeberische Rahmenbedingungen, die theoretisch da bestehen, aber in die Handlung zu kommen, das erfordert einen Fall und die Notwendigkeit zu handeln. Und die hatten wir in dem Moment, in dem erfolgreicherweise diese Polizeidienststelle eben sich eine Wallet beschafft hatte und sich in die Lage versetzte, die zu übertragen und dann auch relativ schnell auf unsere Wallet. Also wir hatten damals selbst eine erste Lösung, aber das war alles in den Kinderschuhen. Also man war bei jeder Lösung, die überhaupt einen handlungsfähig machte, froh.
Ja.
Und dann gab es einfach den Auftrag, mal einen Erstprozess zu implementieren. Heute muss ich sagen, bin ich froh, dass es Bitcoin waren und nichts anderes. Ja. Und dass der Beschuldigte, von dem die stammen, jetzt nicht der Betreiber eines bekannten Darknet-Marktplatzes war, sondern also was die damalige Tracing-Welt angeht, auch wenn die sicherlich damals weniger mascheneng war, nicht so bekannt. Deswegen hatten wir nicht das Problem, die auch wieder in den Markt zu bringen. Genau, also letztlich muss man sich das so vorstellen, dass das Pioniere waren, auch wenn die Technologie da ja schon einige Jahre vorangeschritten war. Aber in der kriminellen Welt und damit in der Strafverfolgungswelt braucht es immer einen Moment, bis sich das spiegelt, ne? Und ich würde mal sagen, in den Jahren damals wurde das auch nicht so ernst genommen wie heute. Also es braucht dann halt so einen gewissen Impact, eine gewisse Schwelle, die überschritten werden muss, damit die Erheblichkeit zu handeln hervortritt. Und das ist dann so eins nach dem anderen geschehen in den Jahren.
Mhm. Tracing hast du eben genannt, also quasi das Nachverfolgen von Transaktionen auf der Blockchain. Das ist ja auch ein Mythos da draußen, den viele so für sich mitgenommen haben. Naja, wenn ich Krypto habe, dann bin ich nicht nachverfolgbar, dann kann ich meine kriminellen Aktivitäten, und ich glaube, in der, sagen wir mal, Gedankenwelt oder in dem Mindset sind viele noch oder einige noch unterwegs, und deswegen finde ich es auch immer wichtig, darüber aufzuklären, dass es halt nicht so ist, dass man anonym ist auf der Blockchain, sondern pseudonym. Könnt ihr da so ein Stück weit dazu was sagen? Wie läuft sowas ab? Wie wird man sozusagen verfolgbar oder pseudonym?
Also Pseudonymität bedeutet ja, dass einerseits die Transaktion an sich bekannt ist und nachvollziehbar, aber unklar, wer dahinter steht. Mhm. Und das ist für uns Strafverfolger ja ganz, ganz wesentlich. Ich werde häufig gefragt, ist es denn jetzt einfacher, die zu finden oder schwieriger? Mhm. Und es ist beides. Es hat gewisse Vorteile, mit Bargeld durch die Gegend zu rennen. Wenn da niemand zuguckt, ist es schwer nachzuvollziehen.
Ja.
Es hat aber auch gewisse Vorteile, sich gut zu verstecken in der Kryptowelt, wenn wir keine guten Ansätze haben. Es gibt natürlich Täter, denen wir nicht auf die Schliche kommen. Mhm. Ne? Aber das gilt für beide Welten. Dann gibt es den Vorteil der Bankenwelt, dass ja so Kreditinstitute auskunftspflichtig sind und der Rechtshilfeweg offen steht und so weiter. Andererseits ist es total behäbig. Mhm. In der Kryptowelt können wir uns hintracen zu den Providern, die wir dann final ansprechen. Also nicht immer, aber das ist möglich. Mhm. Und kommen damit manchmal schneller ans Ziel. Also es ist eine Aussage mit mehreren Variablen. Die Aussage jedoch, dass wir grundsätzlich größere Schwierigkeiten bei Krypto haben, das ist nicht richtig. Tatsächlich wegen dieser Nachvollziehbarkeit und natürlich auch wegen des Bedürfnisses der Täter, genauso wie derjenigen, die legal mit Kryptowährungen in Berührung kommt, das irgendwann wieder in Fiat zu wechseln und dann eben an Provider herantreten, die ihnen diese Serviceleistungen bieten. Und das ist zum Beispiel natürlich ein Einfallstor für uns, wenn wir die Spuren bis dorthin verfolgen können und das regulierte Provider sind oder die zumindest ein gewisses KYC betreiben, dass wir dann eventuell dazu schlagen können.
Also wenn du von Providern sprichst, dann meinst du sowas wie zentralisierte Börsen, wo ich letzten Endes meine Bitcoin hinüberweisen kann, lass es dort dann wandeln in Fiat und dann bringe ich es sozusagen auf mein privates Konto, jetzt mal so ganz einfach gesprochen, um damit dann in der echten Welt was anzufangen. Weil nicht jeder nimmt für alles und jede Dienstleistung oder jedes Produkt dann natürlich Bitcoin oder Krypto entgegen. Und irgendwann muss man ja doch dann mal dazu kommen, Geld zu tauschen, um damit was anzufangen. Und das ist dann so ein Ansatzpunkt. Okay, verstehe.
Genau.
Und um das vielleicht auch nochmal aufzuklären, es wird ja viel auch von Mainstream davon gesprochen, ja, Krypto und Crime ist so sehr stark miteinander verbandelt. Ich habe mir mal so ein paar Zahlen dazu rausgesucht und habe mir den letzten, den Crypto Crime Report von Chainalysis jetzt als Beispiel mal herausgesucht und von 24,2 Milliarden US-Dollar an On-Chain-Transaktionsvolumen sind lediglich 0,34% des Volumens. Ja, da wirklich mit irgendwelchen Crime-Hintergründen behaftet. Ja, also ich finde, auch wenn man gerade als Speaker irgendwo unterwegs ist und fragt mal so in die Menge herein, dann ist man so bei 5%, 10%. Ich finde, das ist immer ganz gut, mal zu wissen, es ist weit unter 1% des Gesamtvolumens. Ja, ich glaube, das ordnet schon mal so ein Stück weit genauer ein, wo wir uns hier bewegen. Und wenn wir dagegen nochmal entgegensetzen, wie es in der Fiat-Welt, in der US-Dollar-Welt ausschaut, dann sprechen wir von 2 Billionen US-Dollar, die mit irgendwelchen Money Laundering, und da sprechen wir nur von Money Laundering und nicht anderen Crime-Delikten, da zugeordnet wird. Also ich glaube, das gibt auch nochmal, ich weiß nicht, wie viel US-Dollar gerade im Umlauf ist und wie dort das Ratio ist, das müsste man nochmal genauer schauen, aber die Summen sind natürlich da immenser an der Stelle. Das nur mal zur Einordnung, weil ich finde es auch immer wichtig zu sagen, dass man nochmal klarer positioniert, Krypto hat de facto erstmal wenig mit Crime zu tun, vielleicht wurde es in der Vergangenheit und wird vielleicht auch immer noch für einige Delikte genutzt, aber es wird weniger, das sieht man auch aus den Reports im Gesamt quasi prozentualen Vergleich und das finde ich auch an der Stelle immer nochmal wichtig zu festzuhalten. Wie siehst du das gerade in deinem aktiven Tun, Jana? Ist das so, kann man das so bestätigen an der Stelle?
Ja, also ich glaube, das hat auch einen gewissen Wandel genommen. Also die Kryptowährungen kann man sich ja aus unterschiedlichen Interessen nähern. Und ich meine, natürlich ist es eine Möglichkeit, auch durch Mixing-Dienste sein Tun, sein finanzielles Tun zu verschleiern. Und das ist eine grundsätzlich bestehende Attraktivität. Also wenn wir jetzt nicht Bitcoin, sondern Monero nehmen, dann fällt es ja schon mal den Ermittlern auch noch ein bisschen schwerer. Mhm. Aber, und das ist ja, glaube ich, da kann jetzt Carolat sehr viel mehr zu sagen, in den letzten Jahren stärker geworden, Kryptowährungen sind als Finanzinstrumente in den Vordergrund gerückt und sind aus Anlagesicht interessant geworden und sind völlig ohne diesen kryptierenden Verschleierungseffekt, den sie haben können, einfach ein interessantes Anlage-Asset geworden. Ne? Und das sind völlig unterschiedliche Interessen, die man den Kryptowährungen überstülpen kann. Und ich glaube, damals, als ich da auch noch in den Kinderschuhen steckte, da kannte ich persönlich wenige, die Kryptos haben. Heute kenne ich immer mehr Menschen, die auch selber investieren. Und dieser wirkliche Vorteil, dass man den auch erstmal hinterherstiefeln muss, so 2016 oder 17, die Polizei natürlich nicht so ausgestattet war wie heute, hat das erstmal massiv interessant gemacht für Kriminelle. Mhm. Und die Zahl, die du nanntest, die kann man auch noch anreichern mit dem Wachstum. Also der Anteil der zumindest geldwäschelastigen Assets in Krypto, der wächst auch langsamer als das Gesamtvolumen. Mhm, ne? Also das, genau. Insofern ist es auf eine Art und Weise sogar rückläufig. Also ich bin auch immer, mir ist immer daran gelegen, in allererster Linie zu sagen, wir reden hier nicht von einer illegalen Währung oder irgend sowas. Also wir sind weit entfernt davon.
Ja. Nils, wie siehst du das? Also ich glaube, wir bewegen uns gerade auch aktuell in einer Zeit, wo Bitpanda in der breiten Masse durch Sponsorings vom FC Bayern München natürlich einmal auf B2C beim Retail-Investor, also beim Privatanleger ankommt. Und ich glaube, spätestens mit dem BlackRock ETF auf Bitcoin haben wir gesehen, dass auch Institutionelle immer mehr draufgehen. Eure Kunden sind institutionell. Wie ist so die Entwicklung in den letzten, weiß ich nicht, vielleicht 2-3 Jahren bei euch zu sehen? Wie schätzt du das ein aktuell?
Ja, ich glaube, wir bewegen uns auf jeden Fall langsam Richtung Mass Adoption. Da sind wir noch längst nicht, stehen immer noch sehr, sehr viele Leute am Seitenrand. Aber was extrem spannend zu beobachten ist für uns, wenn du mal die letzten Jahrzehnte zurückschaust, wenn es um neue Finanzprodukte, Finanzinnovationen ging, dann waren es immer erst die Institutionellen, die in ein Produkt investiert haben und später wurden diese Produkte dann dem Retail zugänglich gemacht. Ja, das kannst du dir bei Fonds ansehen, gibt ganz viele Beispiele für. Und die Kryptowährung, der Bitcoin, ist tatsächlich das erste Vehikel, was zunächst einmal vom Retailmarkt in Anführungsstrichen erobert wurde und wo jetzt die Institutionellen langsam nachziehen, weil es langsam Vehikel gibt, die es ihnen ermöglicht, dann auch indirekt oder direkt in diese Produkte zu investieren. Und das ist bemerkenswert, weil es das so in der Form tatsächlich noch nicht gegeben hat. Und wir sehen jetzt auch, Wir sehen jetzt auch, dass der institutionelle Druck wird immer größer. Also ja, bei uns war auch der Anteil am Flow, B2B2C-Flow, also Retail-Flow, vor 2 Jahren prozentual gesehen noch signifikant höher als heute. Heute ist es den ersten Fonds möglich in Deutschland, aber auch in der Dachregion eben richtige Kryptofonds aufzulegen. 282er, 284er Fonds, wo du plötzlich Teile oder sogar die gesamte Summe in Krypto investieren kannst. Das gab's ja vorher auch noch nicht. Und die Institutionellen bewegen sich immer weiter. Und auch alle Banken und Neobroker geraten immer mehr unter Druck, tatsächlich dieses Produkt anzubieten, weil der Markt nachfragt und weil der Markt sagt, wir wollen das kaufen. Und wir bewegen uns jetzt gerade wieder auf eine total andere spannende Situation zu. Die Plattform, die bis jetzt nur, wir gucken ja immer nur, wer bietet quasi ETFs und Tagesgeldkontos an und fängt jetzt an, mal Krypto anzubieten. Es passiert aber auch etwas Spannendes in die andere Richtung. Es soll aber jetzt nicht zu weit von unserem Thema wegführen, aber es ist trotzdem spannend. Die Plattformen, die nur Krypto angeboten haben, sind plötzlich in der Lage, tokenisierte Geldmarktfonds anzubieten, tokenisierten MSCI World anzubieten. Das heißt, die treten plötzlich in die Konkurrenz der ganzen großen Direktbanken und Neobroker. Und das ist eine super spannende Entwicklung, die wir sehen.
Ja, also summa summarum, es kommt immer mehr Bewegung in den Markt. Ich glaube, das wissen wir schon. Und ich glaube auch, es professionalisiert sich auf allen Ebenen mehr, auch in der Ermittlung, ja, was quasi dann unseren gerade denjenigen, die vielleicht nicht so Gutes mit Kryptowährungen vorhaben, dann auf die Schliche kommen. Um da auf das Thema wieder zurückzukommen, Jana, jetzt hattet ihr da 100 Bitcoin und ihr musstet sie zeitnah verwerten. Ja, wie geht man dann weiter vor? Was hat man dann gemacht? Und wie seid ihr, also Nils und du, dann auch zueinander gekommen? Wo gibt's da letzten Endes die Brücke?
Also man muss sich vorstellen, dass die Justizen der Länder, wir sind ja 16 Bundesländer und es hat, so absurd das klingen mag, der Föderalismus da auch zur Folge, dass jeder erstmal sein eigenes Süppchen kochte. Mhm. Die haben erstmal versucht, das überhaupt in Gang zu bekommen. Also man muss sich vorstellen, damals gab es ja auch schon so Plattformen in Deutschland angesiedelt, wie zum Beispiel Bitcoin.de, die einen zumindest mal ermöglicht haben, Bitcoin loszuwerden. Es gab aber auch den Ansatz in einem Bundesland, die Strafvollstreckungsordnung wörtlich zu nehmen und zu sagen, ja, wir müssen das tatsächlich versteigern, weil alles, was kein Geld ist, muss versteigert werden. Also da gab es über Jahre verschiedene Versuche, das zu unternehmen. Mhm. Auch immer war im Gespräch, ob man nicht dann eigentlich an Provider herantritt. Die Justiz muss sich dann natürlich immer fragen lassen, ja, wie teuer ist das Ganze denn und so weiter. Und letztlich waren wir jahrelang auf der Suche nach einer Lösung, die alle unsere Probleme löst, und wir kannten gar nicht alle unsere Probleme, aber heute kennen wir sie, oder sagen wir, es sind keine Probleme mehr, sondern Herausforderungen, beziehungsweise die Parameter, die man betrachten muss, und vielleicht werden es auch noch mehr in den nächsten Jahren. Das ist einmal die Vielfalt an verschiedenen Währungen. Wir haben relativ schnell verstanden, dass es nie nur Bitcoin und Ethereum sein wird, sondern im Zweifel, wenn ihr einen Beschuldigten habt, der vielleicht nicht 20 verschiedene Währungen auf dem Marktplatz anbietet, das tut keiner, das ist viel zu aufwendig und bringt ihm nicht viel, aber vielleicht selber Spaß dran hat und tradet, also kann man eben genauso, wie man sein Auto konfiszieren kann, eben auch verschiedene Währungen bei dem finden, und da muss man damit irgendwas machen. Mhm. Das heißt, die Vielfalt an Währungen hat uns vor die Herausforderung gestellt, unterschiedliche Kryptowährungen wiederverwerten zu müssen, und dann hat, also man muss ja nur auf CoinMarketCap mal schauen, wie viel es da gibt, ja. Klar, sind nicht alle kapitalisiert, aber es sind schon einige. Ja. Und das andere ist auch große Summen. Also wenn man sich an den Markt begibt und sich überlegt, also wenn man zum Beispiel so einen Marktplatz wie Bitcoin.de mal anschaut, und da sind immer ein paar hundert Bitcoin tatsächlich getradet, und wir haben so einen Fang, und dann stellt man sich ja schon als klar Denkender, der jetzt gar nicht Berührung hat mit der Sache, ob das so clever ist, wenn man, sagen wir mal, 2000 Bitcoin hat, ob man die auf den Markt schmeißen soll, wo permanent immer nur 400 gehandelt werden. Also da ergibt sich ja schon, dass das irgendwie ein Störverhältnis sein muss.
Ja.
Und drittens, und das brachte uns dann an das Bankhaus Scheich, der Umstand, und das war lange der Justiz nicht bekannt, das gilt nicht für alle Fälle, aber es kann geschehen, wenn wir wirklich tiefrot reingreifen, also wenn wir wirklich sehr erfolgreich waren und an Pfründe kommen, die auch für die Tracing-Tools erkennbar kriminell sind. Mhm. Also wenn schon dem Markt bekannt ist, das gehört irgendwie zu so einem Darknet-Marktplatz, damit hat irgendeine Ransomware-Gruppierung zu tun, das ist irgendwie Geldwäsche, das wurde hier schon eingefroren und so weiter, dann haben wir ein Problem, wenn wir das einfach so irgendwie irgendwo anbieten. Ne? Also diese drei Herausforderungen mussten wir lösen, und ich war ganz froh, als ich einen Fall hatte, der die alle bot, sodass ich auch meiner Führung sagen konnte, jetzt ist wirklich Schluss mit kleinen Lösungen, und wir wurschteln uns da durch. Wir brauchten eine Lösung, die das alles professionell deckt. Und in der Zeit hatte ja die Regulatorik auch so ein bisschen angezogen. Also es war auch für uns Juristen erkennbar, dass in verschiedenen Gesetzen das Niederschlag findet und die immer ernster zu nehmen sind und vor allen Dingen es ein vitales Lizenzwesen gibt. Also es kann auch nicht jeder einfach so mit denen handeln und sie verwahren. Und das brachte uns eben dann dazu, dass wir einen Anbieter brauchen, der uns alle diese Probleme nimmt. Ja, also der mit dem umgehen kann, was wir da anbringen. Denn kaum einer außer uns kommt einfach so mit ein paar hundert oder ein paar tausend tiefschwarzen kriminellen Bitcoin daher. Also nur wir dürfen die im besten Fall einkassieren.
Bestenfalls, genau. Wohl wahr. Ich hatte gelesen, es gibt auch einen tollen Forbes-Artikel zu dem Thema. Und da hatte ich gelesen, dass ihr auch probiert hattet, quasi diese Bitcoins oder einen kleinen Teil davon mal zu vertesten, zu schauen, gibt es da eine Rückmeldung von einer zentralen Exchange? Weil auch die müssen ja prüfen, woher kommen die Gelder? Ja, also wenn jetzt mal zum Beispiel irgendwo bei wem aufpoppt, der ein bisschen mehr Geld von A nach B schiebt, Geldwäscheprüfung, ja, oder Mittelherkunftsnachweise, dann wird man wissen, was hiermit gemeint ist. Und hol uns da vielleicht nochmal kurz ab, was war da die Rückmeldung an der Stelle?
Das hat uns tatsächlich das Bankhaus erzählt. Also es war so, dass wir damit ankamen und denen erklärt haben, was das für Assets sind. Mhm. Und dann haben sie sich nochmal zurückgezogen und gesagt, naja, also es gibt hier schon so ein paar Alarmlampen in unserem System und Nils Karolat kann das gleich besser erklären. Mhm. Ob wir, und dass das zu testen sei. Und aus diesem Test ist dann tatsächlich der Prozess erst entstanden, den wir jetzt heute haben.
Sehr spannend. Und Nils, das ist ja absolutes Nischenprodukt, ja, für einen sehr, sehr nischigen Use Case, aber anscheinend trotzdem groß genug, dass eine Bank sagt, hey, ist ein Thema, dem nehmen wir uns an. Und da sehen wir halt auch, jetzt gerade auch deutschlandweit, gibt es ja verschiedene andere Fälle auch noch von Beschlagnahmen von Bitcoin, die auch prominenter und aktuell sind. Erzähl mal, wie kann man sich das als Außenstehender einfach vorstellen? Wie seid ihr da drauf gekommen?
Im ersten Moment habe ich mich natürlich nicht hingesetzt und habe gesagt, ich erfinde jetzt mal dieses Produkt. Sondern auch das ist natürlich kundengetrieben. Und die Staatsanwaltschaft ist indirekt auf uns zugekommen über einen Anwalt und hat gefragt, sind wir in der Lage, das zu machen? Und wie Frau Ringwald gerade eben schon erklärte, man muss viele Coins abwickeln können. Man muss hohe Volumina abwickeln können. Man muss es auch marktschonend und interessewahrend machen können. Ja, also ich darf nicht anfangen, irgendwie die Kurse dafür Verwerfung zu sorgen. Dann muss es im besten Fall auch noch deutsch reguliert sein. Ja, weil Frau Ringwald ihre Coins ja auch nicht auf die Bahamas schicken möchte und dann nicht weiß, ob sie die wiederkriegt oder nicht. Schickt man natürlich lieber zu einer deutschen Bank. Und dann gibt es eben noch diesen Prozess des Whitelistings. Und uns war klar, in dem Moment, wo Frau Ringwald uns diese Coins schicken würde, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass eben alle Alarmglocken angehen. Warum gehen die Alarmglocken an? Wir selber sind bei den von dir genannten Firmen, das sind sogenannte On-Chain-AML-Dienstleister, also Dienstleister, die die Blockchain screenen auf Kriminalität, wie Chainalysis, wie Coinfirm, wie Elliptic, TRM Labs und wen es da alles gibt. Wir sind selber nicht direkt bei denen angebunden, weil wir kein Verwahrer sind, aber wir arbeiten nur mit lizenzierten Verwahrern zusammen, deutsch lizenzierten Verwahrern, und die sind alle bei denen wieder angeschlossen. Es war relativ klar, dass dann eben eine Meldung kommen wird, Achtung, hier kommen Kryptowährungen, die eben aus illegalen Machenschaften kommen. Und im ersten Moment habe ich gar nicht überlegt, was ist das für ein Business Case oder also was sind die Volumina, ist das interessant für uns? Sondern im ersten Moment habe ich überlegt, da kommt der deutsche Staat auf dich zu und bittet um Hilfe. Und da habe ich sofort gesagt, natürlich hören wir uns das an, weil auch das, wir sind hier nicht in Amerika, wir sind in der Bundesrepublik Deutschland. Und ich glaube, dass wir eines der absoluten Leuchtturmprojekte sind und positiven Beispiele von der Zusammenarbeit zwischen Staat und Privatwirtschaft. Das ist hier keine Selbstverständlichkeit, ja. Und dementsprechend war das für uns hochinteressant, weil wir wussten, dass wir da einmal mehr Neuland begehen. Wir begehen ja gerne Neuland, sonst wären wir nicht im Kryptobereich tätig als vollregulierte deutsche Bank. Und deswegen war uns klar, dass wir da helfen wollen. Ja, also es war jetzt überhaupt gar nicht Business Case getrieben, sondern einfach ein total interessantes Thema, ja. Mhm.
Forbes hat so schön geschrieben, es ist legale Geldwäsche. Wenn du so willst, ist es ja eher Coinwäsche, ja, wenn man so möchte.
Das,
ja.
Was für eine Headline.
Ja, ja, das also, ich wollte nicht sofort damit aufmachen mit dem Thema, aber ich dachte mir, irgendwo muss ich es mal unterbringen, weil ich fand es ja ganz gut, aber
es ist
natürlich, ne,
es
aus
ist am Ende,
Sicht auch.
Am Ende ist gut, es wahr. Ja. Also am Ende ist es natürlich ja wahr. Es gibt eben Coins aus illegalen Machenschaften und wir sorgen dafür, dass diese Coins dem Markt wieder zugeführt werden können. Das hat mehrere Vorteile. Wir wissen, es gibt nur 21 Millionen Bitcoins. Davon sind viele Millionen verschwunden und viele Millionen bewegen sich gar nicht mehr. Das heißt, die Menge ist nochmal eingeschränkt. Und in dem Moment, wo wir nachweisen können, dass ein Bitcoin eben nicht mehr unter Kontrolle eines Erpressers, unter Kontrolle eines Mixers, eines Darknet-Betreibers, der Waffen und Kinderpornos etc. verkauft, in dem Moment, ja, wo wir nachweisen können, dass er nicht mehr im Besitz dieser Coins ist, sondern eben der deutsche Staat, in dem Moment ist es ja völlig legitim zu sagen, dass wir diese Währungen dann dem Markt wieder zufügen können. Zumal das natürlich für die Bundesländer auch noch den riesigen Vorteil hat, dass sie eben dadurch Erträge machen, so wie wenn sie eben einen Lamborghini verkauft hätten. Ja, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ist ja egal, wer vorher in dem Lamborghini drin saß, ob das jetzt der Papst oder ein Verbrecher war. Und dementsprechend war es für uns absolut sinnvoll, da reinzugehen und zu überlegen, wie können wir das machen.
Sehr, sehr spannend. Ich finde, du hast gerade gesagt, den Lamborghini verkaufen oder die Bitcoins verkaufen, wäre eine anschließende Frage und dann bringe ich die mal direkt jetzt. Ich sag mal so, in der Vergangenheit oder jetzt auch in den vergangenen Jahren kamen ja immer mehr Fälle höchstwahrscheinlich auch auf, wo größere Mengen auch beschlagnahmt wurden. Das ist ja schon auch für die Haushalte der jeweiligen Bundesländer auch wahnsinniger Ertrag, der so aus dem Nichts tatsächlich kommt. Also was macht der Staat dann damit? Wie, in welche Haushalte wird das dann wieder zurückgebracht? Jana, kannst du da unsere Hörerinnen und Hörer mal so ein bisschen abholen, was dann mit dem Geld passiert tatsächlich?
Ja, grundsätzlich, nicht erst seit Krypto, ist es so, dass solche Erträge zunächst einmal dem Finanzminister zufließen und seinem Haus. Und es gibt in jedem Bundesland Proporze, inwieweit Einnahmen dann verschiedenen Ressorts zur Verfügung gestellt werden. Also grundsätzlich gibt es natürlich immer den Haushalt eines Landes, dann gibt es das Innenressort und die Justiz. Und das ist in jedem Land unterschiedlich, aber grundsätzlich fließen sie halt eben in den Landeshaushalt zurück, sobald sie wirklich eingezogen sind oder darauf verzichtet wurde zum Beispiel. Genau.
Und damit gehen sie auch zurück wieder an den Steuerzahler. Also eigentlich an jeden von uns, ne? Wenn davon Schulen gebaut werden etc.
Sozusagen ja. Genau. Sozusagen ja. Also dann wieder for goodwill, ja? Also für einen guten Zweck. Ja, sehr gut. wie entdeckt ihr denn in einem Verfahren, wenn jetzt nicht jemand sagt, hey, ich habe ja auch noch Krypto, ich gebe euch die Zugänge, ja, das ist ja, sagen wir mal, vielleicht der Wunsch eines jeden Ermittlers, dass es so passiert und man sich viel Zeit und Energie spart, um an die Mittel zu kommen. Wenn das nicht der Fall ist, wie entdeckt man es aus eurer Sicht und wie kommt man dann daran? Weil das ist ja not your keys, not your coins, ja, kennen wir ja alle und dementsprechend stelle ich mir das dann schon ein bisschen schwieriger vor aus Ermittlungssicht.
Ja, also Ermittlungen sind nie etwas anderes als die reale Welt. Man muss sich vorstellen, alle Zugänge, die die Technologie ermöglicht, die haben grundsätzlich auch wir. Also ich versuche mal, wenn ich Polizisten und Staatsanwälte schule, denen diese grundsätzliche Unterscheidung zwischen einem bilateralen und einem trilateralen Verhältnis zu erklären. Also wenn ein Beschuldigter oder eine Beschuldigte sich selbst darum kümmert und das zu Hause auf dem Desktop hat oder sein Ledger bei sich zu Hause, dann ist natürlich kein Provider wie Coinbase oder Binance zu befragen. Also diese Möglichkeit besteht natürlich, dass wir zum Beispiel in einer Durchsuchungssituation einen Ledger finden. Mhm. Ja? Und jetzt unabhängig davon, ob der Seed noch freundlicherweise dabei liegt oder uns das Passwort genannt wird, ist das ein direkter Zugriff. Oder natürlich auch, dass in der Durchsuchungssituation die Möglichkeit des Zugriffs auf einen Rechner, auf eine Desktop-App oder Wallet besteht und dann also wirklich in dem Moment der Zugriff möglich ist. Der zweite große Zugriff ist der über diese ganzen Anbieter, dass tatsächlich Beschuldigte wie auch alle, die das legal machen, bei den großen oder kleinen regulierten oder weniger regulierten Anbietern international einen Account haben und wir uns entweder im Rahmen der Ermittlungen oder auch nach so einer offenen Phase, also wenn schon durchsucht ist, uns an die wenden und entweder einfach nur Informationen von denen bekommen oder sogar auch die Informationen, dass da Geld liegt. Dann ist das natürlich ein gewisses rechtliches Instrumentarium notwendig. Wir können die nicht einfach bitten und dann kriegen wir Geld, sondern Da müssen wir natürlich die Wege der Vermögensabschöpfung beschreiten. Aber das ist so der zweite Weg, uns an die Provider zu wenden. Mhm. Deswegen ist der Umgang und das Kennen dieser Provider, wo sitzen die, wie kommunizieren die, wie kann man mit denen zusammenarbeiten, in welchen Ländern sitzen die, das ist ganz, ganz wichtig für Staatsanwälte in dem Bereich. Und drittens gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das ähnelt dem ersten, aber ist aber mal ein bisschen professioneller. Also wenn jemand jetzt einen großen Marktplatz betreibt, dann wird er sich auch in einer etwas professionelleren Art und Weise, ich weiß nicht, wenn er ein Treuhandsystem laufen hat oder so, auch Serverkapazitäten dafür zur Verfügung stellen und vorsehen und selbst unterhalten, um da entsprechend den Cashflow zu verwalten. Und wenn da ein Direktzugriff möglich ist, dann ist das eine dritte Möglichkeit.
Also letzten Endes Zugang darüber, dass ihr Passwörter oder Zugangsdaten findet oder dann dementsprechend, dass man auf die zentralisierten Exchanges, Anbieter da drauf zugeht und Auskunftsersuchen sozusagen stellt an der Stelle.
Genau. Ja.
Okay, verstanden. Und wie würdest du es beschreiben? Ich habe mit sehr vielen Steuerberatern im Kontext Krypto zu tun. Ich weiß, dass das für viele da draußen absolutes neues Thema ist. Es gibt ganz wenige, die sich da drin richtig, richtig gut auskennen. Somit natürlich dann auch die Gegenseite, die Finanzämter, die sich da auch gerade erst auf viele neue Themen einstellen. Ich sehe es da auf der Behördenseite, dass sich da auch natürlich einiges tut. Wie kryptofit würdest du sagen, sind so die deutschen Behörden und vielleicht auch dann die Behörden, in denen du zu tun hast? Und wie siehst du da auch so die Entwicklung der letzten Jahre?
Also die Entwicklung ist eindeutig zum Bewusstsein hin und vor allen Dingen zum Willen, da etwas zu tun. Also dieses, dass irgendein neumodischer Kram ist und irgendein digitaler Schnickschnack, also das hat jetzt wirklich fast alle erreicht. Mhm. Im Moment erleben wir so eine Zeit, in der viel, viel Wille, aber auch hilfesuchend sich an die gewandt wird, die das schon ein paar Jahre betreiben und ein paar Lösungen haben. Ich finde das sehr erfreulich. Ich würde natürlich nie über Kolleginnen und Kollegen etwas Negatives sagen und dazu habe ich auch keinen Anlass, weil ich glaube, jeder Tag, den wir besser damit werden und jeder Tag, in dem es eine weitere Staatsanwältin gibt, die das macht oder einen Finanzbeamten, der sich dafür interessiert, ist ein gewonnener Tag. Es ist unheimlich viel noch zu tun, aber dieser Ruck des Anerkennens dieser Technologie und dass die auch nicht mehr weggeht und dass das bleiben wird und dass wir uns damit beschäftigen müssen, der ist geschehen. Und jetzt erlebe ich wirklich an allen Stellen Ideen, aber auch wie nonchalant da wirklich sich dazu bekannt wird, es nicht zu wissen und es lernen zu wollen. Also da hebe ich vor vielen den Hut, die in den jeweiligen Disziplinen über Jahre erfolgreich ermittelt haben oder anders gewirkt haben und heute hingehen und sagen, ich kenne das nicht, ich muss von null anfangen, helfen Sie uns bitte. Und das ist unheimlich bewundernswert, wenn das geschieht und das passiert auch sehr viel in der Behördenlandschaft.
Mhm. Nils, wie siehst du das? Du sitzt auch in Frankfurt, du hast sehr viel mit Banken zu tun. Auch da wissen wir, der ein oder andere hat sich damit schwer getan. Auch der gute Larry Fink von BlackRock hat vor einiger Zeit noch gesagt, dass Bitcoin Quatsch ist. Jetzt sieht es doch ein bisschen anders, würde ich meinen. Wie siehst du es so im Bankenumfeld, im institutionellen Umfeld? Was tut sich da so deiner Meinung nach?
Ja, ich würde sagen, man ist aufgewacht. Also wir sind jetzt noch nicht dort angekommen, dass wirklich alle Banken es schon anbieten. Aber ich glaube, es gibt nahezu keine Bank mehr, die sich hinstellt und sagt, wir brauchen das die nächsten 5 bis 10 Jahre nicht. Das ist meine feste Überzeugung. Das sehen wir auch. Der Druck ist einfach groß. Der Druck ist kundengetrieben, revenue-getrieben, ganz klar. Und es ist allen völlig klar, dass sie über kurz oder lang Angebote im Bereich Kryptowährung, aber auch im Bereich Security-Token machen müssen. Ja.
Gut, für mich wäre tatsächlich noch spannend zu wissen, Jana, wie nimmst du das wahr? Wie ist so die Entwicklung der aktuellen Fälle in Bezug auf Krypto? Nimmt das zu? Und aus welchen Gründen nimmt das zu? Also schaut ihr jetzt genauer hin, gibt es in Fällen Krypto? Und ist das natürlich auch ein Fall dessen, weswegen es zunimmt? Denn wir haben ja vorher gelernt, eigentlich ist die Relation ja rückgängig, ja, es ist oder rückläufig sozusagen, ja, was Krypto-Crime und das Gesamtkryptovolumen angeht, aber wie ist so die aktuelle Entwicklung in Ermittlungsverfahren? Wird das aktuell mehr, weil vielleicht auch ein bisschen besser geschult inzwischen ist?
Ja, in unserer Wahrnehmung wird es auf jeden Fall mehr. Der Gestalt, dass auch in der Tat einfach mehr es auffällt. Ich glaube, es lässt sich auch damit erklären, dass die kriminelle Welt immer ein direktes Abbild der legalen Welt ist. Also sie spiegelt die Möglichkeiten und die Schwachstellen. Und die Zugangsmöglichkeit, aber auch manchmal wirklich das Interesse von Tätern. Das sind ja auch in erster Linie Menschen und nicht in erster Linie Täter, sondern auch die interessieren sich dafür. Auch die sehen Vorteile davon und Nachteile, die probieren es aus. Es mag auch sein, dass das ein attraktives Gadget sein kann. Also die haben genauso ähnliche Erwägungen wie andere auch, sich damit zu befassen oder nicht. Und das lässt das Aufkommen an Fällen, die konkret auf den Tischen von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten landen, ansteigen.
Und vielleicht noch eine Ergänzung von meiner Seite. Die Frage ist ja auch, war vielleicht früher auch schon Krypto da und man hat nur nicht danach gesucht?
Genau.
Ja. Weil ich meine, das Land Hessen war jetzt das erste Beispiel, mit dem wir zusammenarbeiten. Das ist auch das Beispiel, was öffentlich ist. Aber es sind natürlich mittlerweile sehr viel mehr Bundesländer, die mit uns zusammenarbeiten und die diesem Beispiel gefolgt sind. Das heißt, es ist einfach jetzt auch eine ganz andere Awareness sozusagen dafür da, ja, um sowas auch zielgerichtet zu suchen.
Mhm. Vielleicht noch eine kurze Frage, die ein bisschen kreativer ist in deine Richtung, Jana. Was war denn bis jetzt so das Kreativste auf der, ja, sagen wir mal, Täterseite, weil ich sag mal, einen Ledger irgendwo liegen zu lassen, ist natürlich sehr, sehr offensichtlich, ja. Und inzwischen weiß eigentlich jeder, was ein Ledger ist. Ich kenne andere Fälle, da werden, sagen wir mal, andere Hardware-Devices dafür genutzt, um Bitcoin da drauf zu storen. Ich habe schon mal von einem Gameboy gehört, der umgebaut wurde. Gibt's ähnliche Themen, die, ich sag mal, was war so vielleicht das Kreativste oder Spannendste, was du eventuell jetzt hier in diesem Rahmen erzählen könntest?
Also mir ist es noch nie vorgekommen, dass jemand in seinem Gameboy oder irgendwie an einer Stelle, in der wir so gar nicht vermutet hätten, das versteckt hätte. Witzig ist, wie manchmal die Seeds versteckt werden, weil das ist einfach so ein tatsächliches Problem, das sich jedem stellt. Also was wir interessant finden, ist eher, wenn die das hochprofessionell angehen und das Ganze selbst in die Hand nehmen. Also wenn zum Beispiel so ein Treuhandsystem aufgebaut wird. Also da folge ich so der Begeisterung auch unserer Techniker, ja, die das spannend finden. Aber jetzt so diese Versteckkiste, die ich besonders spannend fand, von der weiß ich nicht zu berichten, aber vielleicht habe ich mittlerweile auch so diesen Blick meiner Ermittler so sehr weg vom Tatsächlichen hin zu dem Datenbasierten, dass ich da gar keinen Blick mehr für habe.
Okay, also das ist was, das habe ich mal irgendwo in einem Forum gelesen, dass jemand seinen Gameboy umgebaut hatte und dort letzten Endes, um da seine Kryptos zu storen, damit es nicht so offensichtlich ist. Aber kann ich euch nochmal einen Tipp geben, welches Forum das war? Perfekt. Nee, erstmal vielen, vielen Dank. Also wir sind jetzt knapp bei 40 Minuten angekommen. Ich finde, hier war schon eine ganze, ganze Menge an coolen Insights drin. Vielen, vielen Dank da auch für eure Offenheit und für das Teilen der Themen. Ich denke, das ist Neuland auch für viele, die hier zuhören. Von daher vielen, vielen Dank. Vielleicht abschließend, was für Tipps könnt ihr denn einfach Menschen, die sich mit Krypto beschäftigen oder da vielleicht gerade einsteigen wollen, mit auf den Weg geben? Vielleicht generell oder auch ein bisschen spezifischer. It's up to you.
Soll ich anfangen?
Nils, gerne.
Ich spreche natürlich jetzt als Privatperson und nicht als jemand von der Bank, ja. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass man, bevor man in etwas investiert, sich tatsächlich mit der Materie auseinandersetzt und versteht, was man da macht. Das gilt für die traditionelle Finanzwelt genauso wie für die Kryptowelt. It's all about education. Das ist auch der Grund, warum ich heute sehr gerne zur Verfügung stehe, weil ich deinen Ansatz, Erik, sehr schätze, die Leute aufzuklären. Das heißt, folgt nicht blind irgendwelchen Trends, geht nicht auf irgendwelche Pumps, sondern setzt euch wirklich mit dem Produkt auseinander, überlegt euch, hat das Produkt einen Use Case, so wie ihr das eben mit einer Aktie tatsächlich auch machen würdet, ja, springt nicht auf einen Hype auf und vor allem versteht das Dahinterliegende, also das Thema Blockchain. Das Thema Blockchain ist viel, viel größer als nur der Bitcoin, obwohl der Bitcoin auch schon sehr, sehr groß ist. Und es lohnt sich wirklich eben durch, es gibt mittlerweile sensationelle Programme, wo man sich auch kostenlos weiterbilden kann. Haltet euch nicht an irgendwelche Leute, die euch große Gewinne in kurzer Zeit versprechen. Da gilt die 90-90-90-Regel. 90% der Leute verlieren in 90 Tagen 90% ihres Geldes. Sondern macht's genauso wie in der traditionellen Welt. Geht hin, nehmt einen Teil eures Monatsgehaltes, einen kleinen Teil, steckt den einfach jeden Monat in Bitcoin, in Ethereum, schaut nicht auf die Preise, investiert langfristig, denkt langfristig, schaut am besten gar nicht auf euer Konto, sondern macht das einfach kontinuierlich über Monate, über Jahre. Und dann wird es, glaube ich, sehr, sehr wenige Verlierer geben tatsächlich. Ist no Investment Advice. Aber ich glaube, langfristig gedacht ist das genauso wie in der traditionellen Welt. Da bin ich auch der große Verfechter. Diversifikation, langfristiges Denken, nicht versuchen, den richtigen Marktzeitpunkt zu treffen und wirklich eigenes Wissen aufbauen. Das ist, glaube ich, entscheidend.
Gute Worte. Jana, magst du dem noch was hinzufügen?
Ja, ich erlebe häufig, dass Menschen sich an mich wenden und wirklich sehr eingeschüchtert sind von dieser Technologie und auch Angst, also angstvoll dem begegnen. Und das haben die Kryptowährungen gemein mit den Daten, also mit denen wir ja auch ermitteln müssen, also weg von den Kryptowährungen hin zu IP-Adressen und Entitäten und so weiter. Und das ist für die Menschen so wenig anfassbar, jetzt mal unabhängig von ihrem eigenen Geldbeutel. Und sie begegnen diesen Themen mit Angst. Dabei, und so habe auch ich es gemacht vor 7 Jahren, kann man sich unglaublich viel, das tun übrigens auch die Täter und erzählen davon auch gerne, sich unheimlich viel im Netz aneignen, insbesondere worum es heute geht. Also oft verbringen die Menschen mehr Zeit damit, angstvoll über etwas zu sprechen, anstatt sich die Viertelstunde jeden Tag zu nehmen und sich darüber zu informieren. Mhm. Und niemand ist gezwungen, jetzt wirklich viele Bitcoin anzuhäufen, aber angstvoll dahinzuschauen und zu glauben, dieser Kelch geht an einem vorbei, das halte ich nicht für zielführend. Und natürlich ist es eine Anlagemöglichkeit, die sehr volatil ist. Das, keiner würde etwas anderes behaupten.
Total,
aber Information hilft einfach sehr viel und sie ist verfügbar. Es ist nicht ein Buch mit 7 Siegeln.
Das ist richtig. Bin ich völlig bei euch bei beiden Aussagen. Also do your own research. Fangt an selber, denn nur die Dinge, die ihr selbst tut, werdet ihr auch am besten verstehen. Ja, am besten mit so wenig Geld wie möglich reingehen, aber an der Stelle wie immer no financial advice. Es ist halt einfach so, dass man Dinge tun muss und vielleicht auch mal auf die Nase fallen muss, aber umso kleiner das Risiko ist, umso weniger wird es am Ende wehtun. Das ist immer das, was ich empfehlen kann. So habe auch ich angefangen. Irgendwann bin ich auch ein paar Mal mit größeren Beträgen auf die Nase gefallen. Auch das gehört dazu. Ja, da muss man immer seinen eigenen Risikoappetit so ein bisschen für sich dosieren und vielleicht war mal ein bisschen zu viel, ein bisschen zu wenig. Aber das, was ihr sagt, Information ist da draußen zu Genüge verfügbar und den Ansatz, den wir fahren, ist zu sagen, hey, wir holen uns Experten in unsere Kurse, wir holen uns Experten in den Podcast, um mit denen dosiert darüber zu sprechen, einen Einstieg zu ermöglichen, einen roten Faden zu geben und wo ich immer so ein bisschen ein Fragezeichen oder vorsichtiges Fragezeichen mache, ist, es gibt sehr viel Information da draußen, nur als Anfänger finde ich es immer wichtig zu sortieren, wem kann ich vertrauen, wem kann ich nicht vertrauen. Da wollen wir so ein bisschen so eine Guidance geben und ich glaube, da sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg und ich danke euch an der Stelle vielmals für eure Zeit. Ich denke, es war ein sehr, sehr spannende 45 Minuten ungefähr und sage im Namen aller Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr hier wart und ja, ich würde Kontaktdaten etc., wo man euch findet, vernetzen und Nils, du hebst gerade den Finger.
Ganz genau. Wichtiger Punkt. Wir sind natürlich am Wachsen. Wir haben immer ganz großes Interesse daran, mit Talenten zu sprechen. Wer sich also diesem Bereich nähern möchte und eben in Form eines Praktikums oder nach universitärem Abschluss oder auch nach einigen Jahren Berufserfahrung gerne aus Leidenschaft und Überzeugung, und das unterstelle ich jetzt mal deinen Hörern, sonst würden sie dir nicht zuhören.
Total.
In diesem Bereich sich weiterentwickeln möchte, darf jederzeit über LinkedIn auf mich zukommen oder über die anderen Kanäle. Wir haben immer ein offenes Ohr und sind immer auf der Suche nach High Potentials.
Sehr gut. Das werde ich auf jeden Fall alles rund um das Bankhaus Scheich beziehungsweise Tradias und auch Nils, deinen LinkedIn-Kontakt vernetzen. Kann ich auch gerne für dich tun, Jana, wenn du da gerne noch was anfügen möchtest an Material, wo man weitere führende Informationen finden kann, werde ich das natürlich auch tun. Und sag vielen, vielen Dank. Euch eine schöne Woche, schön, dass ihr da wart und in diesem Sinne, bleibt bullisch da draußen und viel Erfolg. Ciao, ciao.
Dankeschön.
Danke, Erik.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.